willkommen zu Staffel 2 von den Offroad Heroes. Und wir starten mit ganz, ganz großem Gerät. Achim Lust, grüß
Na, hallo, ich grüße dich.
dich. Du bist gerade schon ordentlich unterwegs. Du hast ja ein bisschen was zu tun noch. Du musst da so ein bisschen packen für die Phoenix Rallye. Und trotzdem hast du dir die Zeit genommen, was ich sehr begrüße.
Ja, also wir fahren ja mit relativ vielen LKWs auf die Phoenix Rallye, weil der Alex da ganz viele Teilnehmer motivieren konnte, mitzufahren. Und da braucht natürlich dann auch das Recovery-Team viele, viele Autos. Und die müssen verladen werden, weil die lange Strecke wollen wir natürlich mit unserem Geländewagen nicht unbedingt auf der Achse fahren. Deswegen stellen wir jetzt gerade unsere Lastzüge zusammen, damit die dann morgen Abend starten können in Richtung Tunis.
Ja, sehr schön. Das ist bestimmt ein großartiges Bild, könnte ich mir vorstellen. Erzähl mir mal, also erstmal jeder, der schon mal auf entweder als Teilnehmer oder als Zuschauer oder vielleicht auch nur als Videozuschauer Bilder von der Breslau gesehen hat, der kennt eure LKW. Die sind nämlich gelb.
Ich drehe das jetzt mal um. Da steht schon etwas hinten zu sehen.
Ja.
Der 8x8 ist aufgeladen und dann fährt auch noch der 4x4 mit und der kleine Bucher für die ganzen kleinen Teilnehmer, damit alle entsprechend wieder zurück ins Camp kommen, falls sie denn eine Panne haben.
Ja, sehr schön. Mit wie vielen Leuten seid ihr denn da jetzt unterwegs dann?
Also, wir sind mit 15 Leuten unterwegs. Das ist diesmal eine ganz schön große Anzahl.
Habt ihr dann auch, habt ihr auch ein Versorgungs-LKW dabei, der euch versorgt? Oder werdet ihr da einfach verpflegt, weil ihr Teil der Orga seid?
Also wir sind Teil der Orga und wir werden verpflegt als Orga-Truppe. Aber natürlich sind in den LKWs schon so eine Notration drin, weil es kann auch mal passieren, dass wir vielleicht in der Nacht bis an die Dünen ranfahren und dann dort vor den Dünen schlafen und am Morgen dann erst in die Dünen reinfahren, weil der Sand am Tag über sich so aufheizt, dass man mitunter mit den LKWs früh, wenn er noch kalt ist, wäre es nicht besser, bis zum Teilnehmer vordringen kann.
Und jetzt geht es ja in die Wüste. Ich kenne euch vor allen Dingen in den diversen Schlammlöchern, beziehungsweise ihr steht natürlich draußen und zieht die Leute raus, die es brauchen. Ist es zum ersten Mal Wüste für dich, für euch?
Nee, überhaupt nicht. Die Phoenix Rallye selber gibt es ja jetzt schon das zweite Mal. Und wir haben auch schon andere Rallyes geborgen, sprich die Grand Erg, da sind wir mal dabei gewesen mit dem 8x8. Und die Kater Rallye hatte uns bis jetzt auch jedes Mal mit dabei.
Sehr schön. Wie bist denn du überhaupt darauf gekommen, da als Unterstützung und als Recovery mitzufahren? Und wann vor allen Dingen?
Ist relativ unspektakulär. Ich bin selber viele, viele Jahre mit so einem Grad 1 Rallye gefahren, mit einer ganz illustren Truppe. Und irgendwann haben wir dann mal eine Pause gemacht, weil es einfach beruflich zu sehr angespannt war. Wir keine Zeit hatten, dann die Rallye zu fahren. Und dann kam der Veranstalter der Breslau Rallye, der Henrik Strasser, und hat mich einfach gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, die Bergung zu übernehmen. Und da habe ich erstmal spontan Ja gesagt, weil man ist dabei und so weiter. Und dann haben wir uns aber erstmal überlegt, wie wollen wir denn das überhaupt realisieren? Wir haben ja gar kein Auto. Mit unserem Rallye-Cut war das relativ schlecht möglich. Und dann haben wir in einer relativ kurzen Zeit den 8x8 zusammengeschraubt, um dann das praktisch durchführen zu können. Ich muss jetzt mal rechnen, aber das sind bestimmt schon 10, 12, 13 Jahre wird das her sein. Seit der Zeit haben wir eigentlich die aktive Rallye-Teilnahme eingestellt und machen jetzt bloß noch den Recovery-Service.
Wahnsinn. Erzähl mir mal so ein bisschen aus dem Alltag. Also, ihr kommt da hin und dann bringt euch der Alex erstmal einen Kaffee ans Bett wahrscheinlich. Und nein, wie läuft das so ab?
Nee, das ist relativ einfach. Früh am Morgen stehen wir auf, so wie alle anderen genauso. Dann gehen die Teilnehmer an den Start und wir gehen auf bestimmte vorher festgelegte Punkte. Das ist natürlich in der Wüste weiter auseinander. Bei der Rallye Breslau ist das relativ nah beisammen. Und dann kriegen wir per Funk oder per WhatsApp oder per Satellitentelefon, je nachdem, womit wir gerade erreichbar sind, die entsprechenden Koordinaten von Teilnehmern, die dann ausgefallen sind oder einen Unfall hatten oder irgendwelche andere Probleme haben. Und dann gucken wir nach, welches Bergeauto am nächsten steht, welches am besten geeignet ist. Und der wird dann entsprechend informiert und setzt sich dorthin in Bewegung.
Jetzt sagst du in Bewegung setzen. Also so richtig beweglich sind die Teile ja nicht. Wenn es geradeaus geht, stelle ich mir das noch relativ gut vor. Aber sobald es eng wird oder schlammig, müsst ihr ja dann auch selber ganz schön rumzirkeln, oder?
Na ja, bei dem 8x8 kann es schon passieren, dass die Oberarme etwas warm werden. Das ist durchaus möglich. Aber im Großen und Ganzen sind die schon so gebaut, dass man überall hinkommt. Auf engen Waldwegen, gerade bei der Breslau oder bei der Balkan in Bulgarien, dann ist der 8x8, naja, vielleicht suboptimal. Da muss man dann wirklich überlegen, wo setzt man den ein. Aber in der Wüste ist genügend Platz. Da kommt man überall hin. Das geht. Kein Problem.
Jetzt kann ich mir das bei so einem Schlammloch noch relativ gut vorstellen. Zum Teil steht ihr ja auch da als Winschpunkt oder vielleicht auch werdet ihr auch mal aktiv tätig, wenn einer sich wirklich komplett versenkt hat. Aber wie genau sieht denn das in der Wüste aus? Also die Fahrzeuge liegen vielleicht auf dem Dach oder sind eingebuddelt oder was sind da die Hauptaktionsfelder?
Naja, Hauptaktionsfelder sind eingebuddelte Fahrzeuge, wobei sich da die Teilnehmer schon relativ gut selber helfen können. Das sind ja meistens so alles keine Anfänger, aber wenn die auf dem Dach liegen, dann müssen wir sie teilweise wieder aufstellen. Oder halt, es fehlt eine komplette Achse oder ein Rad oder ein Getriebe ist kaputt, ein Motor ist kaputt, eine Zylinderkopfdichtung und. Und dann müssen wir feststellen, sind die schleppfähig? Sind sie schleppfähig, können wir sie hinten dranhängen. Das macht sich günstig, weil dann hat man immer noch die Möglichkeit, ein weiteres Auto mitzunehmen. Und sind sie nicht schleppfähig, dann müssen sie aufgeladen werden. Und dann ist es einfach so, dass unsere Autos wie ganz normale Abschleppautos ausgerüstet sind. Das heißt, die Ladeflächen lassen sich absenken. Dann ziehen wir die mit der Seilwinde hinten drauf. Dann sind sie Huckepack genommen und dann geht es Heidewitzka ab ins Camp oder je nachdem, wie weit es entfernt ist, auf Asphalt, wo dann der eigene Service die Teile mal abholen kann.
Ja. Was war denn der spektakulärste Stunt, den jemand hingelegt hat, den ihr dann in Ordnung bringen musstet?
Och, das ist immer wieder neu spektakulär. Das ist das größte Auto bei der letzten Rallye Breslau, das war ein 8x8. Der hatte sich in einer Nachtetappe die Vorderachse rausgerissen, also die ganze Aufhängung von der Vorderachse. Und den dann an den Haken hochzuheben und sozusagen halb durch die Luft schwebend wieder zurück ins Camp zu schaffen, das ist schon anstrengend.
Ja, das war auch, ich sag mal, in der Anfahrt ein relativ spektakuläres Bild, als das passiert ist. Gibt es ja Videoaufnahmen von.
Das dunkel ist und wenn das eng ist und man kommt dort mit viel Licht ran, dass man überhaupt was sieht und so weiter und so fort, das ist dann schon immer so ein kleines bisschen eine recht beeindruckende Aktion. Wenn zwei solche 8x8 hintereinander stehen und sich durch die Waldwege durchquälen, dann ist das schon, ja, was man hier jeden Tag sieht.
Ja, also ich kann auf jeden Fall, also diese Liebe zu den großen LKW, ich kann das total nachvollziehen, weil es einfach wirklich beeindruckend ist. Beeindruckend zum Zugucken, beeindruckend beim dabei drin sitzen. Also ich kann dich da sehr, sehr gut verstehen. Was ist denn persönlich deine Lieblingsrallye oder dein Lieblingseinsatz?
Auch ich mag die eigentlich alle. Am aufregendsten ist meistens die Breslau, weil es dort wirklich ruckzuck hintereinander geht und wir dort mitunter am Tag 10, 15 Einsätze haben. Bei den Wüstenrallyes ist das alles immer ein bisschen langwieriger, weil es kann ja durchaus mal passieren, dass du einen Teilnehmer 100 Kilometer bis zum nächsten Asphalt bringen musst. Und wenn dann gleich drei Teilnehmer in dem Dünenfeld ausfallen und du hast dreimal 100 Kilometer mit Rückreise, also 300 und Rückfahrten immer nochmal, sind das dann 600 Kilometer. Das ist dann schon ganz schön Heidewitzka Fliegewind, dass du da auch entsprechend zeitnah das alles realisierst.
Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid eine große Truppe, die jetzt starten. Wie ist das denn grundsätzlich? Wo kommen die Leute her, die bei euch mit dabei sind und haben die sich bei dir beworben? Und wenn ja, was muss jemand mitbringen, der da sich bewirbt?
Also das sind alles lauter Freiwillige, die das gerne machen. Das sind teilweise alles Ex-Rallye-Fahrer, die wir aus unserer aktiven Rallye-Fahrzeit kennen. Das sind mir eigentlich auch die Liebsten, weil die einfach Erfahrung mitbringen und die wissen, dass man noch mal vielleicht auf ein Frühstück, auf eine Nachtruhe oder auf irgendwas anderes verzichten muss, weil es eben die ganze Nacht durchgeht oder weil der letzte Teilnehmer immer noch draußen im Feld ist, egal ob das regnet oder schneit oder der Sandsturm kommt. Und ansonsten ist das deutschlandweit gestreut. Ich habe im Prinzip aus dem gesamten Bundesgebiet Leute, die da gerne mitmachen wollen. Wichtig ist, dass man Lust hat, dass man Zeit hat. Das ist das Allerwichtigste, weil so eine Rallye wie die Phoenix, die kostet einem jetzt mal schnell 2 Wochen Urlaub. Mhm. Das kann jeder normale Mitarbeiter, der irgendwo am Band steht, der wird sich das nicht leisten können. Da gleich mal 10 Tage von seinem Urlaub abzuknapfen. Die Familie muss ja da im Endeffekt auch noch ein kleines bisschen zustimmen. Aber ich habe viele Selbstständige dabei, die sagen, wir wollen das. Ich habe Anwälte, ich habe Ärzte dabei, die einfach sagen, wir wollen das als Ausgleich zu unserem ganz normalen Familien- oder Arbeitsalltag einfach mitmachen.
Ja, cool. Wie viele Fahrzeuge hast du da zur Verfügung?
Wir fahren jetzt dieses Jahr runter mit 4 LKWs. Mhm. Das ist einer mehr wie sonst. Ich habe selber 3 LKWs dafür zur Verfügung, also ein Cut 8x8, ein Cut 4x4 und einen kleinen Bucher, der aus der Schweiz kommt, zum Militärfahrzeug. Und zusätzlich jetzt bei dieser Phoenix, weil die Teilnehmerzahl sehr hoch ist, wollte der Veranstalter, dass wir noch einen Kraftstoffservice anbieten. Das heißt, wir werden also mit einem LKW Diesel und Benzin in die Wüste mit rausfahren und dann dort entsprechend den Teilnehmern zur Verfügung stellen.
Mhm. Gab es schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, boah, das war grenzwertig oder das war knapp oder sogar schlimm?
Also das kommt schon mal vor, dass man sich die feuchten Hände dann nach einer Aktion auf den Oberschenkeln wieder schocken schreibt.
Ja.
Eigentlich bei jeder Rennung. Also wir waren das letzte Mal im Oktober in Marokko. Und dort gab es einen ganz kurzen Entscheidungsfehler des Kraftfahrers bei einem 4x4. Der hat an einer Düne eine Sekunde zu zeitig gebremst und ist dann dadurch letztendlich umgekippt. Und das ist dann schon grenzwertig und anstrengend, das Auto wieder auf die Räder zu stellen. Noch dazu sollte ja das Bergeauto an und für sich nie unbedingt umkippen. Hm. Aber auch wir davor einfach nie gefeit. Auch das kann passieren.
Ja.
Und da muss man dann was draus machen. Das hat uns dann im Endeffekt die halbe Nacht und den ganzen Abend gekostet, auch letztendlich dann dafür zu sorgen, dass der Motor wieder ansprang und das Öl im Motor wieder an der Stelle war, wo es eigentlich hingehört, sprich ja, hinter die Kolben und über die Kolben. Aber da muss man durch und das kostet dann auch, wenn die Autos zu Hause sind, wieder noch ein bisschen Zeit, dass das alles wieder in Stand gesetzt wird. Ja, wenn man das dann überstanden hat, ist man schon froh.
Ja. Jetzt, wenn ihr so viele Leute seid und ihr seid ja dann auch zu mehreren unterwegs, gibt es ja da manchmal Verständigungsprobleme oder habt ihr bestimmte Codes, wo ihr dann schon wisst, das ist gemeint oder das müssen wir jetzt machen? Anders gefragt, gibt es einen, der der Chef ist und der sagt, wir machen das jetzt so oder so?
Naja, es gibt einen, der der Chef ist, das bin ich. Ich lege, wer wohin fährt. Wenn es richtig kritisch ist, dann fahre ich selber mit meinem Toyota. Also ich kriege im Prinzip vom Racekontroll die entsprechenden Bergeaufträge und verteile die dann an die Autos. Mhm. Und im Auto selber ist es einfach so, dass sich die Hierarchie nach ein kleines bisschen nach der Erfahrung aufteilt. Es gibt ja immer mindestens 2, die richtig Ahnung haben und ich versuche immer einen dazu zu nehmen, der halt neu ist und der lernt, weil ja nie immer alle 15 Leute auch können. Das heißt, ich habe irgendwo 30 Mann, die bereit sind, sowas mitzumachen. Und davon fährt dann immer wieder mal einer mit. Der eine kann bloß eine kurze Strecke, der andere macht eine lange Rallye mit. Dann setzt man wieder einen aus, weil er vielleicht gerade Vater geworden ist oder weil er ein Haus baut. Deswegen müssen es immer ein paar mehr sein.
Ja.
Und der halt am meisten mal dabei war, der fährt das Auto, beziehungsweise wenn er auch den Führerschein hat, dann brauchen wir ja jedes Mal einen Navigator, der also sich da mit der EDV ganz gut auskennt und einschätzen kann, wo ist denn das eigentlich? Mhm. Ja, und der dritte Mann, wie gesagt, das ist sozusagen der Lehrling, der lernt das alles.
Ja.
So, dann wird man sehen, wofür das sich am besten eignet.
Ja, verstehe. Jetzt letzten Sommer, also ich war auf der Breslau und habe einen kleinen Film gemacht und da habe ich den Jan kurz am Breslauer Loch interviewt und der hat erzählt, dass es schon eine Herausforderung war, weil da so viele Teilnehmer unterwegs waren jetzt bei der letzten und dass ihr ganz schön ackern musstet und abarbeiten. Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, na klar, die Breslauer war natürlich eine Rekord-Breslauer mit 400 Startern. Wenn man sich das überlegt, dass ja jeder Starter eigentlich 2 Personen sind und dass sie dann noch eine Service-Crew auch noch dabei haben, dann redet man da bestimmt mal ganz schnell von 1500 fast 2000 Leuten. Das ist schon eine riesige Mannschaft, die will verpflegt, versorgt werden. Da fallen Abfälle an und. Die müssen sich waschen, die brauchen Duschen. Das ist für den Veranstalter eine riesige Aufgabe und natürlich dann für das Recovery-Team genauso. Wenn 400 Teilnehmer starten, dann können auch 400 Teilnehmer ausfallen. Mhm. Und das fordert dann die drei Berge-LKWs mitunter schon ganz schön.
Mhm. Hattet ihr überhaupt Zeit mal zum Schlafen, Essen, Duschen?
Oh, das versuchen wir schon einzurichten, dass es funktioniert. Ja. Da stehst du auch nicht durch. Kannst mal eine Nacht vergessen, aber dann zweite oder dritte Nacht. Das bringt dann nichts.
Ja, oh, das
löst sich. Das geht.
Ja. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du früher selber aktiv gefahren bist. Wie bist du damals dazu gekommen, auf dem LKW Rallye zu fahren?
Naja, der LKW steckt halt so ein bisschen im Blut. Ich bin Kfz-Mechaniker und dadurch hatte ich halt immer mit der Technik schon ein kleines bisschen was zu tun. Und nach 1990 waren ja geländefähige LKWs durch die Auflösung der NVA eigentlich relativ preiswert und überall zu bekommen. Und wir hatten damals eine Truppe von Kumpels. Wir haben beschlossen, wir kaufen uns einen Tatra 8x8 und sind mit dem Tatra das erste Mal die Breslau gefahren. Eigentlich wollten wir mal in die Wüste fahren, das hat sich dann nie irgendwie ergeben. Und haben wir gesagt, okay, damit das Auto jetzt wirklich mal eine Nutzung bekommt, fahren wir einfach mal als Truppe mit so einem Tatra 8x8 die Breslau. Das ist angenehm, weil da 7 Mann in das Fahrerhaus passen und damit sozusagen fast alle in irgendeiner Form mitfahren konnten. Das war eine grausige Erfahrung, weil wir jede Nacht an diesem Tatra nur geschraubt haben. Das Ding war also jeden Tag kaputt. Dann haben wir gesagt, okay, wir ändern das mal um und wir nehmen ein 815er Tatra. Das ist also das nächste Modell. Das gab es damals auch noch preiswert, aber das war auch nicht viel besser. Und im dritten oder vierten Jahr haben wir dann durch Zufall einen Cut bekommen, ein 6x6, den haben wir uns durchrepariert und seitdem machte das Rallye vorne richtig Spaß, weil der einfach auch mal eine Nacht eine Etappe durchgehalten hat, ohne dass er nächtelanges Schrauben erforderlich machte.
Was war denn damals an den Rallyes anders als heute? Gibt es da irgendwelche markanten Sachen?
Die Navigation war schon anders. Das heißt, man hat ja keine GPS-Geräte gehabt, die gab es damals noch gar nicht so richtig. Die Geschwindigkeiten waren etwas langsamer. Die Möglichkeiten, sich zu verfahren, waren noch schwieriger, noch mehr gegeben wie heute. Es gab keine Satellitenortung. Also wenn da irgendwo einer ausgefallen ist, dann konnte es durchaus passieren, dass der im polnischen Wald mal ein paar Tage verschollen war, weil den einfach niemand mehr gefunden hat. War da mal ein Robur dabei von der Hochschule in Dresden. Er war einfach mal 2 Tage weg, bis den dann irgendwo Wasser gefunden hat. Das passiert natürlich heute alles nicht mehr. Heute geht überall Handyempfang und die Auto ein Satellitentracker drin, sodass also der Veranstalter jederzeit weiß, wo sind meine Teilnehmer.
Ja.
Man konnte an jeder Stelle sein Feuer machen. Es war simpel. Es war halt in die Gründerzeit.
Ja. Ja, also ich bin ein bisschen neidisch, dass du da dabei warst. Ich bin ja erst, wann bin ich eingestiegen, so im Jahr 2000 ungefähr. Da ging es dann auch schon langsam los mit der Hochtechnisierung des Ganzen. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Achim. Ihr seid jetzt quasi dabei, alles aufzuladen und einzupacken. Worauf freust du dich jetzt am meisten in der Wüste?
Auch an alles, dass man die ganzen alten Bekannten wieder trifft. Das sind ja doch, ist ja eine Gruppe, die man halt immer wieder sieht. Und das ist so ein ganz bestimmter Menschenschlag, der sowas macht. Das sind alles Leute, die, ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, die halt recht bodenständig sind und alles solche Kumpeltypen. Mhm. Kennt man nur im Laufe der vielen Jahre, kennt man doch schon die allermeisten. Und die sieht man dann so 1-3 Mal bei Veranstaltungen im Jahr, hat seinen Spaß, schickt die auf die Tour, ja, und mit viel Glück sieht man sie nicht wieder. Die sind immer betrübt, wenn man da doch kommt, weil dann ist die Etappe vorbei.
Ja, oder naja gut, vielleicht zieht man sie einfach nur raus und geht weiter. Die Möglichkeit besteht ja auch.
Ja.
Genau. Habt ihr eigentlich irgendwelche bestimmten oder strengeren Vorgaben, was ihr machen dürft und was ihr nicht machen dürft? Also wo ist quasi Feierabend mit einwirken, dass dann der Teilnehmer disqualifiziert wird?
Nee. Nee, also das liegt schon relativ in unserer Hand, was wir dort machen und was wir nicht machen. Im Allgemeinen ist es so, dass der Teilnehmer, wenn er von uns aufgeladen wird, der braucht nicht mehr disqualifiziert werden, weil er ja eh die Rallye abbrechen muss.
Aber wenn es
Also.
jetzt darum geht, jemanden aus dem Schlammloch zu ziehen, oder beziehungsweise wenn ihr als Ankerhaken, als Winchpunkt dasteht, dann ist es ja des Teilnehmers eigene Geschichte, ne?
Haken und Windpunkt ist völlig uninteressant. Und das kommt immer jeweils auf die entsprechenden Teilnehmerbedingungen an. Der eine Veranstalter sagt eben, wenn Fremdhilfe benötigt wird, dann kostet das so und so viele Strafstunden oder die Teilnahme an der Etappe wird abgebrochen, die Zeitwartung wird gestoppt oder. Aber bei der Breslau zum Beispiel spielt das eigentlich keine Rolle. Wenn das Auto wieder fahrfähig ist, dann geht es wieder drauf auf die Piste und geht weiter. Die Zeit hat sich ja eh dann eigentlich verlängert. Der
Ja,
Teilnehmer
ja.
hat ja warten müssen, rum sind. Die ganze Bergeaktion dauert eine ganze Weile. Und warum soll man den dann noch bestrafen? Wir sind ja nicht die Dakar, sondern es ist eine Rallye, die einfach Spaß machen soll.
Ja, das stimmt. Was machst du eigentlich im Winter mit den ganzen LKW? Wo stehen die denn? Hast du eine Halle oder?
Stehen in der Halle, Gott sei Dank, dass die nicht
Ja.
draußen stehen müssen. Und ab und an werden sie mal benötigt. Wir ziehen zum Beispiel auch mal die Stadtbusse raus, wenn die sich festfahren im Schnee. Aber ansonsten stehen die relativ unbenutzt da.
Ich sehe schon, wir brauchen noch eine Winterrallye.
Ja, das ist natürlich dann anstrengend, weil es ganz schön kalt sein wird.
Ja, das stimmt. Okay, Achim, ich will dich nicht weiter abhalten von den weiteren Vorbereitungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Grüßt deine Truppe und
Machen wir.
ja, dann wünsche ich euch viele tolle Erlebnisse im Sand, in der Wüste.
Ja, ich mache das, ich danke auch, ich richte das aus und ich denke, die tollen Erlebnisse werden sich einfinden.
Ja, ich bin gespannt, was es da für Geschichten gibt und dass ich vielleicht die eine oder andere Geschichte auch noch mit abkriege. Ich sage es hier schon mal, die nächste Staffel geht über die Phoenix Rallye. Also geht's weiter mit den
Wir
Geschichten.
drehen mit Sicherheit ein paar schöne Videos, da können wir drüber
Ja,
sprechen, ob du da
ja.
einen Link dazu
Ja,
einrichten
so
kannst.
machen wir das.
Na?
Also, vielen Dank und
Okay.
alles Gute für euch in euren gelben
Ja.
Monstern.
Danke. Grüße zurück.